ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Gili Hensoldt. Reform des Sozialstaats. Was können wir uns noch leisten? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Eine Frage, die sich und uns auch der Bundeskanzler immer wieder stellt und auf die seine Antwort aber nicht so ganz eindeutig ausfällt. Einerseits hält Friedrich Merz das System, so wie es heute ist, nicht mehr für bezahlbar, sagt er. Andererseits aber versichert der Kanzler auch, seine Regierung wolle den Sozialstaat nicht schleifen, nicht abschaffen und nicht kürzen. Reformen aber soll es trotzdem geben. Also was denn jetzt? Bleibt im Großen und Ganzen alles, wie es ist? Oder müssen wir uns angesichts der aktuellen Finanzlage und angesichts der Wirtschaftsflaute doch auf schmerzhafte Kürzungen einstellen? Und wen werden die besonders treffen? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit Professor Dr. Andreas Peichel. Er ist Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Und mit dabei ist auch Cordula Tutt, Korrespondentin und Autorin im Hauptstadtbüro der Wirtschaftswoche. Und mitdiskutieren wird auch Lukas Scholle, der Chefredakteur des Surplus-Magazins. Herr Scholle, wenn der Kanzler jetzt sagt, er wolle den Sozialstaat nicht schleifen, ist es aus Ihrer Sicht dann erstmal eine gute Nachricht?
Das macht es auf jeden Fall weniger schlimm, erstmal auf den ersten Blick. Die Frage ist halt nur, was sich dann konkret hinter den Reformvorhaben verbirgt. Weil wir sehen ja ganz unterschiedliche Formen der Vorschläge von Totalsanktionen bis hin zu längeren Sanktionen, die halt bei der ersten Jobaufnahme
oder beim Bürgergeld,
halt
meinen Sie jetzt?
Genau, beim Bürgergeld, bei der ersten Sanktion dann stattfinden. Und wenn der Sozialstaat nicht geschliffen werden soll, wenn Herr Merz das sagt, das widerspricht sich natürlich mit vielen anderen Äußerungen, die man aus der CDU wahrnimmt. Und da bleibt es abzuwarten, was dann die konkreten Reformen sind. Es wäre auf jeden Fall sehr schlecht, wenn der Sozialstaat im hohen Maße geschliffen werden würde.
Frau Tutt, was meinen Sie, wie glaubwürdig ist diese Ankündigung von Merz, auch mit Blick eben auf die Situation, die wir ja alle kennen und auch die Situation, in der unser Sozialstaat im Moment steckt?
Ich würde mich ein bisschen lösen wollen von dieser politischen Debatte. Er sagt, sie sagt, wer hat recht. Es geht darum, was kann und was soll unser Sozialstaat noch leisten? Und das Bürgergeld würde ich jetzt mal, ohne jemand nahetreten zu wollen, fast als Peanuts abtun von der Dimension, von den Ausgaben und auch von den Dingen, die verändert werden müssen. Also wie sich unsere Bevölkerung verändert, die Alterung, wie sich die Rente, wie sich Gesundheit, wie Pflege verändern müssen, damit wir sie wirklich in Zukunft erhalten können und eine gute Leistung für alle bieten können. Das ist viel entscheidender und da muss man schnell ran. Da geht es nicht drum zu schleifen, da geht es drum, sich zu fokussieren und dann eben auch zu sagen, ja, wir brauchen einen Ausgleich, aber wir können nicht mehr allen alles geben.
Sie haben einen Punkt angesprochen, den wir später auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Wenn man über Reform des Sozialstaats redet, dann fällt ganz schnell meistens als erstes immer dieses Stichwort Bürgergeld. Aber tatsächlich ist es nur ein kleiner Teil unseres Sozialstaats, ein wichtiger natürlich und über den werden wir auch reden. Aber ich finde es auch gut zu sagen, wir reden eben nicht nur über das Bürgergeld, sondern wir wollen uns in dieser Sendung eben den Sozialstaat als Ganzes anschauen und gucken, was gehört da eigentlich dazu und wo ist es überhaupt möglich zu reformieren und wo müsste auch dringend reformiert werden. Herr Peichel, jetzt hat Frau Tutt gesagt, der Sozialstaat muss möglicherweise an der einen oder anderen Stelle verändert werden. Ich frage mich halt, kann diese Veränderung funktionieren, ohne dass man auch übers Sparen redet?
Man muss nicht übers Sparen reden. Also wir können uns den Sozialstaat, so wie wir ihn haben, leisten. Die Frage ist, ob wir es wollen und ob es nicht bessere und effizientere Arten gibt, manche Dinge zu regeln. Sie haben das Bürgergeld angesprochen und es ist in der Tat eine von vielen Leistungen. Wenn man das Sozialgesetzbuch nimmt, da sind mehr als 2000 Paragraphen drin und da gibt es mehr als 500 Einzelleistungen. Und da kann man manchmal schon fragen, braucht es das alles oder kann man das nicht effizienter organisieren und damit vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Bürokratie einsparen.
Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Klar, Bürokratie einsparen, das ist so ein wunderbares Schlagwort, da würden wir alle natürlich einen riesen fetten Smiley dahinter machen, fänden wir alle gut, aber offensichtlich ist es nicht so einfach, weil sonst hätte man es schon gemacht. Also was aus Ihrer Sicht kann als erstes mal weg?
Was als erstes weg kann im Bereich der Grundsicherung, ist ganz einfach das Wohngeld und der Kinderzuschlag.
Jetzt sind wir wieder beim Bürgergeld.
Nee, das ist eben nicht. Denn wir haben das Bürgergeld und wir haben zusätzlich noch ein zweites Grundsicherungssystem, nämlich das Wohngeld und den Kinderzuschlag. Mhm. Und es gibt komplizierte Regeln, wer was wann bekommt. Man muss zu drei unterschiedlichen Stellen und das beantragen. Es gibt unterschiedliche Definitionen beispielsweise, was Einkommen ist, was wie angerechnet wird. Und das ist alles alles sehr komplex und die wenigsten Leute wissen, auf was sie denn jetzt genau auch Anspruch haben und wann, in welchen Situationen und so weiter. Und das führt dazu, dass es eine ganze Reihe von Ineffizienzen gibt und es führt dazu, dass die Systeme nicht aufeinander abgestimmt sind. Also beispielsweise ist es so, dass in München eine Familie mit 2 Kindern, ob sie 3.500 Euro brutto verdient oder 5.500 brutto, netto kommt genau das Gleiche raus, wenn man alle Transferleistungen in Anspruch nimmt. Und selbst bei 5.500 Euro brutto bekommt diese Familie Transferleistungen, ein paar hundert Euro oder 100 Euro ungefähr, zahlt aber schon über 1.000 Euro an Steuern und Sozialabgaben. Und das ist so ein bisschen in die linke Tasche rein, aus der rechten Tasche wieder raus. Das ganze System muss einfach zusammen sich angeschaut werden und man muss schauen, wo kommt das her? Wieso hat man das nicht abgeschafft? Weil es immer leichter ist, eine neue Maßnahme einzuführen, als irgendwas abzuschaffen und zu streichen. Weil von dieser einen Maßnahme, die man vielleicht streichen würde, gibt es natürlich immer den einen besonderen Einzelfall, wofür man genau das braucht. Und es ist immer, Politiker finden immer gute Gründe, was Neues einzuführen, aber selten was abzuschaffen.
Es müsste auch sehr viel an den Behörden und an der Verwaltungsstruktur verändert werden, modernisiert werden, um eben auch eine Übersicht und dieses Klein-Klein aufzugeben.
Die Frage ist eben, ob die Regierung auch dazu den Mut hat. Ich meine, der Herbst der Reformen, den der Kanzler jetzt angekündigt hat, bei dem soll es ja nicht mehr bleiben, sondern es folgt eine ganze Reihe von anderen Reformjahreszeiten. Herr Scholle, sind Sie denn zuversichtlich, dass das auch in die Richtung Sozialstaat quasi nicht schleifend geht? Oder befürchten Sie, dass in diesem Reformherbst eben dann doch die ein oder anderen schmerzhaften Opfer fällig werden? Sie haben die Bürgergeldempfänger angesprochen. Herr Peichel hat gesagt, man muss ans System ran. Da geht es nicht um Sparen, da geht es um Effizienzen. Was heißt es denn aus Ihrer Sicht?
Grundsätzlich würde ich Herrn Peichel total zustimmen, dass es da systemische Fortschritte braucht. Zum Beispiel, Herr Peichel hat auch gerade eine spannende Studie vorgelegt mit den Transferentzugsraten, die ein großes Problem sind beim Bürgergeld, dass halt der Zuverdienst dann höher sein sollte oder das, was davon übrig bleibt. Das ist ein großes Problem und ein systemisches Problem, wo es ungehobene Effizienzpotenziale gibt. Darüber sprechen wir aber politisch gerade oder gar nicht. Also die Politik spricht darüber gar nicht, über diese großen strukturellen Fragen, die halt viel mehr bringen würden, sondern es geht eher darum, dann einzelne Leute, die Totalverweigerer genannt werden, sicherlich irgendwelche Probleme haben, warum sie dann keinen Job aufnehmen, weil man verzichtet ja nicht freiwillig auf 100% des Bürgergelds. Da hat man sicherlich andere Probleme im Leben. Und darüber sprechen wir gerade. Und tatsächlich ist das dann auch im Sinne einer Entbürokratisierung natürlich gar nicht der Fall, weil da entscheidet im Zweifel irgendjemand aus dem Jobcenter und so weiter, fällt zusätzliche Entscheidungen. Und wenn auch die Sanktionen insgesamt weiter ausgeweitet werden, dann sind das ja immer Mitarbeiter des Staates, die diese Entscheidungen treffen. Und dadurch wird natürlich die Bürokratie erhöht als geschmälert. Das kann natürlich unterm Strich ein paar Euro bringen, aber ist auf jeden Fall kein großer Wurf. Und ich glaube, dass das in unterschiedlichen Maßen im Herbst stattfinden wird, aber vor allem, also das ist jetzt aus meiner Sicht eher nur das Vorgeplänkel, besonders spannend wird es dann mit Hinblick auf den Haushalt 27, wo halt noch viel mehr Kürzungen anstehen, einfach aus einer Haushaltsnot heraus, und da wird das dann nicht mehr mit ein paar Bürgergeldsanktionen machbar sein. Da geht es dann eher an den Rentenzuschuss oder eine Mehrwertsteuererhöhung, die natürlich ähnlich unsozial sind wie die Sanktionen.
Warum reden wir immer als erstes über dieses Bürgergeld? Frau Tutz, Sie haben ja eigentlich gesagt, Peanuts, Herr Peichel hat Ihnen zugestimmt, da geht es gar nicht um so viel Geld, damit lässt sich der Sozialstaat nicht retten. Warum ist es so das Erste, was auch die Politikerinnen und Politiker aus der Schublade ziehen, wenn wir über den Sozialstaat sprechen?
Es geht in unserem Sozialstaat um einen Ausgleich und dass keiner durch den Rost sozusagen fällt. Dann gibt es aber auch noch, was sehr viel schwieriger zu fassen ist, weil viele da was ganz Unterschiedliches drunter verstehen, ein Gerechtigkeitsempfinden. Und da hat sich eben teilweise zu Recht, weil es diese anekdotischen, weil es diese Beispiele doch gibt und nicht zu gering, festgesetzt, dass es eben nicht in Ordnung ist, wie das Bürgergeld verteilt wird. Dass manche Leute es bekommen, obwohl es ihnen eigentlich nicht so zustehen würde. Das sind dann diese klaren Diskussionen. Und dass andere, die eben arbeiten, auch nicht besser dastehen. Und da muss natürlich ein Staat, der am Ende aufs Leistungsprinzip ausgerichtet ist, schon auch immer gegensteuern. Also Gerechtigkeit werden wir nie herstellen, aber einen Ausgleich, der von den Menschen anerkannt wird, den müssen wir eben gewährleisten.
Da würde ich direkt mal eingrätschen, wenn ich darf, weil genau diese Gerechtigkeitsfrage ist total entscheidend. Wir debattieren oder die Politik debattiert darüber, wie am untersten Ende gespart werden kann. Und vor dem Sommer noch wurde die größte Steuersenkung für die Reichsten bei der Körperschaftssteuer seit 2 Jahrzehnten umgesetzt, die 25 Milliarden für den Gesamtstaat ab 32 kostet, hochgerechnet. Und wir sprechen über ein Zehntel davon beim Bürgergeld. Also da ist natürlich die Debatte in der Gerechtigkeitsfrage total verschoben und die Reichsten werden hier entlastet und die Ärmsten werden belastet.
Herr Peichel, ich vermute, es würden Sie nicht so stehen lassen wollen.
Also das eine ist, also Körperschaftssteuersenkung ist nochmal die Frage, wer insgesamt trägt letztlich die Körperschaftssteuerlast. Also es gibt da auch Überwälzungen auf unterschiedliche andere Gruppen. Aber es ist in der Tat so, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wofür jetzt Geld da war. Wir haben die Mütterrente, wir haben die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie und so weiter, wo man Geld ausgegeben hat und jetzt will man in der Tat Geld einsparen. Beim Bürgergeld, der beste Weg, Geld einzusparen, ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Und Herr Scholler hat es ja auch schon angesprochen, unsere Studien dazu. Ein großes Problem beim Bürgergeld ist, dass von den 4 Millionen Erwerbsfähigen nur circa 800.000, also 20%, beschäftigt sind und sogenannte Aufstocker sind. Und die meisten eben nicht in Beschäftigung sind, was zum Teil an den fehlenden Anreizen liegt, weil wenn man etwas hinzuverdient, das Bürgergeld fast 1:1 gekürzt wird.
Und aber es liegt nicht nur an den fehlenden Anreizen. Wir müssen ja auch sagen, im Bürgergeld sind natürlich auch viele Kinder, die können gar nicht arbeiten. Und es gibt natürlich auch andere Gründe, warum Menschen im Bürgergeldbezug bleiben. Zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die keine Betreuung für ihre Kinder finden. Und natürlich auch Menschen, die einfach ganz ehrlich krank sind und gar nicht arbeiten können.
Genau, aber also wir haben im Bürgergeld ungefähr 5,5 Millionen Menschen. Davon sind 4 Millionen als erwerbsfähig eingestuft. Davon sind 1,5 Millionen Singles ohne Kinder oder sonstige Betreuungsverpflichtungen.
Und über die reden wir vor allem, wenn wir sagen, wir müssen die Bürgergeldempfängerinnen oder Empfänger dann in Arbeit bringen.
Genau, und also das sind diejenigen, wo zunächst mal erstmal keine offensichtlichen Hindernisse vorliegen. Mhm. Wenn die Menschen dauerhaft krank sind, gehören sie nicht ins Bürgergeld, ins SGB II, sondern ins SGB XII, die Sozialhilfe, weil die eben für nicht erwerbsfähige Menschen gedacht ist. Und sozusagen deswegen, also wenn man im Bürgergeld ist und als potenziell erwerbsfähig gilt, muss man schauen in der Tat, was sind die Hindernisse. Und es gibt natürlich Menschen, wo Qualifikationen ein Thema sind, deswegen gibt es im Bürgergeld auch Weiterbildungsmaßnahmen.
Und natürlich kostet sowas dann auch erstmal Geld, bevor ich, wie Herr Scholle sagt, oder haben Sie es gerade gesagt, glaube ich, dass man Geld wieder einsparen kann und die Menschen in Arbeit kommen, muss ich natürlich auch erstmal Geld in die Hand nehmen möglicherweise und diese Menschen qualifizieren. Jetzt haben wir gesagt, das Bürgergeld ist nur ein ganz kleiner Teil. Trotzdem reden wir gefühlt schon wieder sehr viel darüber. Vielleicht machen wir da jetzt erstmal einen Knopf dran, schauen später nochmal, wenn wir über das Thema Gerechtigkeit drauf gucken, nochmal drauf aufs Bürgergeld auch. Jetzt würde ich aber erstmal gerne vielleicht von Ihnen wissen, wir haben das Bürgergeld, wir haben aber ganz viele andere Sachen. Ein Punkt ist schon gefallen, die Rente, wo der Sozialstaat möglicherweise noch nicht jetzt, aber in Zukunft an seine Grenzen kommen muss. Rente, Bürgergeld, was noch?
Das Sozialbudget insgesamt sind 1.300 Milliarden. Das ist ungefähr 31% unserer Wirtschaftsleistung. Davon kostet das Bürgergeld ungefähr 50, 60 Milliarden. Also ein relativ kleiner Anteil.
Wir machen jetzt mal so, dass wir einfach 10 Minuten den Begriff Bürgergeld nicht nehmen.
Genau, damit bin ich jetzt damit zu Ende. Das ganze Thema Sozialversicherung sind 800 Milliarden. Also Rente ist 400 Milliarden. Kranken- und Pflegeversicherung zusammen sind auch noch mal knapp 400 Milliarden, Arbeitslosenversicherung 40 Milliarden und dann kommen noch
ganz
die Pensionen und Beihilfen für Beamte sind auch noch mal 100 Milliarden. Also das zeigt einfach schon, vom Volumen her ist das der mit Abstand größte Batzen. Und da ist es so, dass die jetzt aufgrund des demografischen Wandels die Ausgaben steigen werden. Wir werden immer älter im Durchschnitt. Es kommen jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die in Rente gehen und sozusagen dann höhere Rentenleistungen und dann später auch Gesundheits- und Pflegeleistungen brauchen. Und gleichzeitig kommen die Jahrgänge, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, sind kleiner. Das heißt, es kommen weniger Beitragszahler nach, die in diese Systeme einzahlen. Das heißt, an dieser Stelle in der Sozialversicherung haben wir in den nächsten 20, 30 Jahren den größten Finanzierungsbedarf.
Wenn wir diesen kompletten Topf nochmal anschauen, den Sie uns da gerade aufgeschlüsselt haben, Frau Tutt, würden Sie sagen, das ist viel Geld Das ist in Ordnung, dieser Betrag. Wie stehen wir damit im Vergleich zu anderen Ländern? Also es wird ja immer gesagt, wir haben so überbordende Sozialleistungen. Mit Blick auf diese Zahlen, die uns Herr Peichel jetzt gerade präsentiert hat, würden Sie sagen, stimmt oder müssen wir vielleicht ein Fragezeichen dran machen?
Wir haben beides. Wir haben zu viel und wir haben zu wenig. Also Herr Peichel hat es bei der Rente schon angesprochen. Da werden dann immer für bestimmte Gruppen Wohltaten verteilt oder auch Änderungen vermieden, die einen Aufschrei hervorrufen würden. Aber wir haben bei der Rente zum Beispiel am unteren Ende dann doch nicht genug, dass die Leute davon leben können im Alter. Und wir haben natürlich jetzt auch eine Generation lang, die potenziell mal Riester-Rente machen sollte. Also wir haben eine Generation von Leuten in Richtung Rentenalter gehen lassen, die keine zweite Säule haben aufbauen können und nicht wirklich was angeboten gekriegt haben, wie es in Skandinavien standardmäßig funktioniert, auch bei niedrigen Einkommensgruppen. Und wir haben zum Beispiel ein Gesundheitssystem, das ist wahnsinnig teuer. Und es sind auch alle, die da arbeiten, arbeiten sich wund, aber die arbeiten nach Anreizen, die überhaupt nicht sinnvoll sind und die den Menschen auch weder bessere Gesundheit noch bessere Lebenserwartung bieten. Also wir haben zu viele Krankenhausbetten und jedes Krankenhaus ist im Hamsterrad und muss natürlich auch wieder irgendwie gewinnbringend sein. Dann wird operiert und da werden Leute stationär eingewiesen, die anderswo weder im Krankenhaus landen würden, noch vielleicht operiert würden. Und das schadet insgesamt den Menschen und das ist eigentlich eine Verwendung von Ressourcen, die weder den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, gerecht wird, noch der Ökonomie hilft.
Aber das heißt, wir geben nicht zu viel aus, sondern das Geld an der falschen Stelle, Herr Scholle?
Dem würde ich zustimmen, dass wir nicht zu viel ausgeben, weil wenn man sich die Zahlen im internationalen Vergleich anguckt, da ist Deutschland im Mittelfeld bei den OECD-Ländern, sind jetzt OECD-Zahlen, da geben wir 26% des Bruttoinlandsprodukts für Sozialausgaben aus. Vor uns liegen 2022 Frankreich, Italien, Österreich, Finnland und so weiter. Also das
beim
ist
Gesundheitswesen liegen wir ganz vorne.
Bei den Ausgaben.
Genau, da kann man natürlich bei einzelnen Sektoren ist das dann anders. Da kann man dann auch, natürlich gibt es irgendwelche Krankenhausbetten, die ineffizient sind, wenn man immer weiter ins Detail reingeht. Aber sozusagen erstmal auf dem Gesamtsozialsektor, da sind wir nicht im internationalen Vergleich total überbordend. Natürlich gibt es kleine Ineffizienzen an unterschiedlichen Stellen. Da gibt es dann unterschiedliche Reformvorhaben, die mehr oder minder sinnvoll sind. Aber jeder, der jetzt sagt, wir haben einen aufgeblähten Sozialstaat, und so weiter und wir müssen jetzt alles mit der Kettensäge klein machen, der hat halt eine andere Agenda und ist halt empirisch natürlich nicht so fundiert.
Herr Peichel, aufgeblähter Sozialstaat mit der Kettensäge ran, diese Worte würden Sie sich wahrscheinlich nicht so eigen machen, aber wenn Sie auf diese Zahlen nochmal schauen, würden Sie vielleicht doch sagen, an der einen oder anderen Stelle müssen wir einfach ein bisschen runter mit den Kosten?
Ja, Frau Tutt hat es ja schon angesprochen, wir geben teilweise also an der falschen Stelle viel Geld aus und gerade im Gesundheitswesen ist so, dass wir in Deutschland da insgesamt sehr viel Geld ausgeben und vor allem halt für teure Behandlungen und dafür aber sehr, sehr wenig im Vergleich für zum Beispiel Prävention. Und mit Prävention würde sich natürlich viel mehr Krankheiten vermeiden lassen. Es würde dazu führen, dass die Menschen länger gesund leben. Und damit würde man zum einen Kosten einsparen, aber man würde auch längeres Arbeiten beispielsweise ermöglichen.
Das klingt jetzt aber so, als sei eine Reform des Sozialstaats, wie sie vielleicht auch der Politik vorschwebt, irgendwie total schmerzfrei zu haben. Ja, also wir müssen ein paar kleinere Korrekturen im System machen. Wir nehmen ein bisschen Geld von A und schieben es nach B. Aber unterm Strich sind alle glücklicher. Aber so wird es nicht funktionieren.
Wir können es gleich mal durchexerzieren bei den Krankenhäusern. Die machen ein Drittel der Gesundheitsausgaben in der gesetzlichen Kasse aus. Und natürlich will niemand, dass das Krankenhaus vor Ort schließt, gerade auf dem Land. Auch wenn es möglicherweise von den Ergebnissen her nicht gut ist und man lieber dann doch woanders hinfährt. Aber natürlich will keiner abgehängt sein und natürlich muss die Politik dann eben ambulante Zentren auch einrichten. Und natürlich muss man dann auch schauen, wie man andere Anreize setzt, damit sich eben ambulantes Behandeln und trotzdem eine Betreuung besser lohnt. Es müssen nicht alles Ärzte machen, es können auch qualifiziertes Pflegepersonal Aufgabe übernehmen. Aber da mauern natürlich dann die Interessengruppen. Und da kann man dann natürlich auch in der öffentlichen Diskussion sehr schnell von einer Abrissbirne sprechen, obwohl das gar nicht dahinter steckt.
Trotzdem wird eine mögliche Reform auch Verlierer und Verliererinnen produzieren. Herr Scholle hat schon gesagt, es wird gerade vor allem über die diskutiert, die weniger haben. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, Herr Scholle, Menschen, die man da vielleicht eher in den Blick nehmen müsste?
Ja, aber darüber sprechen wir überhaupt nicht. Oder öffentliche Debatte. Ja, jetzt schon, aber die öffentliche Debatte in ihrer Mehrheitsmeinung, da wird oft darüber gesprochen, wie halt die Ärmsten oder die große Mehrheit etwas mehr bezahlen kann. Aber kaum jemand spricht darüber, dass die Reichen etwas mehr bezahlen sollen. Bei uns im Surplus-Magazin hat der Wirtschaftsweise Achim Truger kürzlich einen Krisensoli gefordert, um quasi diese Haushaltsleerstelle etwas zu schließen beim Bund. Entgegen halt anderen Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, wie Feiertage abschaffen oder die Mehrwertsteuer erhöhen. Das wäre natürlich total unsozial. Also genau diese Debatte, aber dieser verwehrt sich halt die Union.
Krisensoli, können Sie ganz kurz erklären, was genau das bedeuten würde und wer den bezahlen soll?
Krisensoli wäre angelehnt an den derzeitigen Solidaritätszuschlag, der halt ab Einkommen von 250.000 Euro 5% auf die Einkommensteuer nochmal oben drauf käme. Also für die 99% oder 98% nicht relevant und würde halt die reichsten Einkommensbezieher ein bisschen zur Kasse bieten. Aber das würde nur einen kleinen Teil der bereits umgesetzten Körperschaftssteuersenkung wieder gut machen. Also das ist natürlich unterm Strich auch keine Belastung, wenn halt dann Einkommensmillionäre ein bisschen belastet werden, aber Milliardärserben, die halt große Unternehmen vererbt bekommen und die halt dann Körperschaftssteuer zahlen und durch die Körperschaftssteuersenkung dann halt weniger Körperschaftssteuer zahlen, dass die dann weniger zahlen und ein paar Fußball-Einkommensmillionäre ein bisschen mehr. Das ist natürlich kein großer Wurf, aber wäre ein erster Schritt, um quasi diese Steuersenkung, die halt gerade durchgebracht wurde, wieder ein bisschen abzuschwächen. Aber da verwehrt sich halt die Union komplett. Und auch bei der Erbschaftssteuer, die hat natürlich nochmal ganz andere Interessenslagen, auch mit der, da sie an die Länder geht. Es wird ja gerade debattiert, aber da ist eigentlich so eine große politische Blockade aus meiner Sicht, dass es da kaum ein Vorankommen gibt. Und wenn, würde es da nur eine symbolische Forderung geben oder eine Umsetzung und dann halt die andere unsoziale Sachen legitimieren.
Ich würde aber jetzt mal reingrätschen, weil ich nicht denke, dass wir mit solchen Schuldzuweisungen auf so einer hohen Flughöhe mit diesen Reformen, die anstehen, wirklich weiterkommen. Also anfangen sollten wir tatsächlich davon, was soll der Sozialstaat leisten und wie können wir das organisieren? Und dann müssen wir natürlich auch schauen, wo das Geld herkommt und wo es hinfließen soll. Aber zum Beispiel bei der Pflege, das ist eine Sozialversicherung, das ist die jüngste, die ist erst 1995 eingeführt und wir sind jetzt mit dieser Versicherung, die ja die Menschen absichern sollte, fast wieder an einem Punkt wie damals, was dazu führte, dass überhaupt so eine Versicherung eingeführt wurde, nämlich dass die Leute im Pflegeheim oder im Altenheim, wie es damals noch meistens hieß, zum großen Teil auf Sozialhilfe angewiesen waren. Und inzwischen sind es zwischen einem Drittel und der Hälfte, die dann in einer hohen Pflegestufe, aber eben nicht mehr anders können, zum Ende ihres Lebens hin, tatsächlich wieder in die Sozialhilfe fallen.
Einfach weil zugleich die Kosten so gestiegen sind und damit die Eigenanteile?
Ja, das wollten wir ja aber teilweise auch. Ich meine, die Personalkosten sind das hohe und die sind natürlich sehr nach oben gegangen. Das ist eine Anerkennung für diesen Beruf, der hart ist, aber natürlich irgendwann, jemand wird dafür zahlen müssen und weil es eine Teilkaskoversicherung ist, müssen die Leute halt privat auch dafür zahlen. Zugleich haben wir am Anfang der Pflegebedürftigkeit, wir haben insgesamt 5 Pflegegrade, einen Pflegegrad 1, wo es keine einzige pflegerische Leistung gibt. Da gibt's 40 Euro im Monat, wo man sich dann alles von Handschuhen bis Windeln bis sonst was kaufen kann. Oder man kann sich den Gärtner bezahlen lassen oder man kann sich eine Haushaltshilfe, die man vorher auch schon hatte, bezahlen lassen. Aber ich denke, das können wir uns nicht leisten. Wir können aber auch nicht die im Stich lassen, die es wirklich brauchen und nicht mehr anders können. Und da müssen wir einfach ehrlich sein und klare Entscheidungen treffen, um es denen zugutekommen zu lassen, die es brauchen.
Herr Peichel, aber da für diese Dinge, die Frau Tutt gerade angesprochen hat, brauchen wir ja eigentlich mehr Geld im System. Wir brauchen eine Pflegeversicherung, von der die Menschen tatsächlich ihren Heimaufenthalt irgendwann bezahlen können. Nicht unbedingt?
Nee, also würde ich auch so sehen. Also Frau Tutt hatte ja auch schon angesprochen, wenn man den im Pflegegrad 1 im Prinzip abschafft oder diese Leistungen streicht, die im Zweifel vielleicht nicht notwendig sind, kann man natürlich das Geld nehmen und an andere Stelle entsprechend ins System geben und die anderen Leistungen etwas aufstocken. Genauso ist es insgesamt bei dem gesamten System, wenn man sich das anschaut, wie viele verschiedene auch Krankenkassen wir haben, wo natürlich dann auch entsprechend Verwaltungskosten und so weiter entstehen, ist die Frage, brauchen wir das alles? Die Idee war ja, dass mit Wettbewerb und so weiter die Kosten reduziert werden. Aber die Frage ist, ist das wirklich der Fall oder haben wir da nicht irgendwelche Doppelt- und Dreifachstrukturen? Ich bin kein Experte jetzt für das Gesundheitswesen an sich, wie das genau funktioniert mit den Krankenkassen. Aber wenn man von außen drauf schaut, fragt man sich sozusagen an vielen Stellen, braucht es das so oder kann man das nicht effizienter gestalten?
Es würde aber trotzdem dazu führen, wenn wir es effizienter gestalten, dass auch manche Menschen auf etwas verzichten müssen. Eben die, die gerade ihren Gärtner, wie Frau Tutt gesagt hat, vom Pflegegrad 1 finanzieren, die könnten das in Zukunft natürlich nicht mehr. Die Frage ist, ist die Politik bereit, diese Menschen auch teilweise zu verärgern, vielleicht ihnen auch ein Stück weit was wegzunehmen? Oder hat sie vielleicht gerade eine ganz neue Möglichkeit entdeckt? Es gibt ja dieses Sondervermögen, das die Bundesregierung beschlossen hat, 500 Milliarden, die in den nächsten 12 Jahren nochmal on top in Deutschland investiert werden. Hat denn dieses Sondervermögen, Herr Peichel, auch Auswirkungen auf unsere Diskussionen über den Sozialstaat?
Ja, indirekt auf jeden Fall. Also es sollte ja eigentlich nicht, weil es ja speziell vorgesehen ist, dass das Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur verwendet wird. Aber Kollegen auch von uns vom IFO haben eben sich den Bundeshaushalt und das angeschaut und man sieht einfach, dass tatsächlich normale geplante Investitionen in dieses Sondervermögen ausgelagert werden und damit weniger Investitionen im Bundeshaushalt sind und damit indirekt natürlich andere Ausgaben, unter anderem Sozialausgaben, aber auch andere Ausgaben, die eigentlich nicht davon von diesem Sondervermögen gedeckt waren, finanziert werden.
Und ein Beispiel ist auch noch, also das ist jetzt haushalterisch einfach ein bisschen schief, aber es funktioniert so. Im Haushalt wird jetzt ein Darlehen sowohl für die Krankenkassen als auch für die Pflege ausgereicht, weil die werden nicht hinkommen, sonst müssen die Beiträge nach oben jatzen. Und das wird sozusagen im Etat als Investition verbucht, obwohl es natürlich keine Investition ist und obwohl es sich natürlich wahrscheinlich hinterher umso mehr rächen wird, weil das Geld ja dann doppelt fehlt bei den Sozialkassen im nächsten Jahr.
Und man muss sagen, diese 500 Milliarden on top, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern für diese 500 Milliarden für Infrastruktur, für Investitionen in die Infrastruktur muss die Regierung sich nochmal neu verschulden. Das heißt, diese Schulden müssen kommende Generationen auch irgendwie abbezahlen. Herr Scholle, ist denn da nicht die Gefahr, dass die Regierung jetzt eben alte Löcher stopft mit neuem Geld, keine Probleme löst und den Preis dafür, den haben wir sozusagen auch in die Zukunft ausgelagert?
Nein, das ist bei dem Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen und Klimaschutz überhaupt nicht so, weil genau diese Investitionen ja einen sehr hohen Wachstumsmultiplikator haben, also in der Zukunft kommendes Wachstum begünstigen und auch gerade jetzt in einer mehrjährigen Stagnation die Wirtschaft anschieben, was ja die Hoffnung ist, sodass dann daraus dann neue Steuereinnahmen folgen und dann in der Zukunft halt auch weniger Sozialkürzungen
aber
stattfinden müssen.
Aber wie passt das? Da würde ich Ihnen auch widersprechen.
Ja, wollte ich gerade fragen, also, wie passt dazu zum Beispiel die Mütterrente oder auch die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastro?
Die wird aus dem Stammhaus, also aus
klar, die wird aus dem Stammhaushalt
bezahlt,
finanziert, aber da wird, genau, durch Verschiebung ist
wir haben die
wieder Geld da.
Dass große Investitionen, zum Beispiel Straße, Schiene und so weiter, dass die eher einfach teurer werden, weil gar nicht die Kapazitäten da sind in der Baubranche und dann gar nicht so viel mehr, wie eigentlich auf dem Preisschild zu vermuten ist, gebaut wird. Und das andere ist, dass zum Beispiel solche Dinge wie Gasspeicherumlage und was man so alles hat, das wird natürlich auch aus diesem Klima- und Transformationsfonds, was ein Sondervermögen ist, bezahlt.
Also was ein Sondervermögen ist, muss man vielleicht auch mal kurz erklären.
So, das sind extra Schulden.
Ja, genau. Auch, ja, auch dieser Euphemismus gilt, ja. Aber der Klima- und Transformationsfonds ist eigentlich für den Umbau des Landes und der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität 2045 gedacht. Davon wird die Gasumlage finanziert.
Die Gasspeicherumlage ja genau. Auch. Also das ist jetzt auch nur ein Teil, aber man sieht, wie da hin und her jongliert wird, um das irgendwie passend zu machen. Aber die große Botschaft war ja, ja, wir müssen jetzt extra Schulden aufnehmen, aber ja, wir haben verstanden, es wird in die Zukunft investiert. Und das stimmt so auch nicht mehr.
Genau, also da würde ich komplett widersprechen bei den Investitionen. Klar kann man dann halt gucken, wo Engpässe in der Wirtschaft sind, bei der Auslastung, wo halt die Preissprünge sind. Da verschiebt man dann die Investitionen ein bisschen. Das ist aber eine Managementfrage aus meiner Sicht. Das ließe sich natürlich regeln. Und die These mit der Gastromehrwertsteuer und der Mütterrente, also ich sehe den Punkt, dass quasi Investitionen verlagert werden in das Sondervermögen. Allerdings sind diese beiden Punkte, Gastromehrwertsteuer und Mütterrente, natürlich zum Teil kann man auch, manche Leute werden da getroffen, die halt, oder entlastet, die es nicht brauchen, aber natürlich sind das konjunkturanschiebende Maßnahmen, weil dadurch haben Mütter auch über der Armutsgrenze mehr Geld in der Tasche und das jetzt so als so Wahlgeschenk hinzustellen, dagegen würde ich mich wehren, weil das natürlich auch in der Wirtschaftskrise ein stimulierendes Mittel ist. Was hingegen viel schlimmer ist, welche Schulden aus meiner Sicht ökonomisch sind, die Schulden für die Verteidigungsausgaben, die demnächst ziemlich explodieren passieren werden. Zum Beispiel ab 29, glaube ich, werden die Verteidigungsausgaben größer sein als die Investitionen bei den Bundesausgaben, was natürlich immens ist, weil diese Militärausgaben, die dann halt 150, 170, 190 Milliarden hoch sind, die erzeugen erstens im Gegensatz zu den Investitionen kaum Wachstum, weil halt natürlich ein Panzer weniger Wachstum erzeugt als eine Schiene. Und diese Zinsen von den Verteidigungsausgaben, die drücken natürlich im Haushalt dann zu Buche und verdrängen halt dann Sozialausgaben. Also das ist viel der ökonomischere Punkt, da ein Fragezeichen dran zu setzen, als bei den Investitionen.
Ich glaube, was in Ihrer Diskussion jetzt schon so ein bisschen deutlich wird, ist, dass die Regierung einfach Prioritäten setzen muss. Ja, man hat endliches Geld zur Verfügung und muss sich überlegen, wofür man dieses Geld ausgibt. Und das ist natürlich beim Sozialstaat, ein relativ großer Posten im Haushalt, auch eine ganz schwierige Verteilungsfrage. Und Herr Peichel, die Frage ist, hat die Regierung den Mut, diese Verteilungsfrage anzugehen? Ist es vielleicht genau die richtige Regierung für diese Art von Diskussion, weil es eben eine große Koalition ist, die eben ein sehr breites Spektrum auch an Wünschen und Bedürfnissen mitbringt? Und wenn die sich dann einigen, dann kommt was raus, was vielleicht ja auch dem Frieden im Land dient? Eine sehr große Frage.
Genau, eine sehr große Frage. Das ist in der Tat die Hoffnung, die man hat oder haben muss, dass es gelingt, dass sich die beiden Parteien einigen und dass es dann am Ende ein großer Wurf wird, sozusagen wirklich eine umfassende Reform und dass man sich am Ende nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und dann halt nicht sehr viel bei rumkommt. Das, was man ja gesehen hat in den Koalitionsverhandlungen, ist, dass man sich auf sehr wenig Konkretes einigen konnte und dass alles jetzt ausgelagert ist an irgendwelche Kommissionen. Und dann muss man sehen, was da am Ende bei rauskommt und ob es tatsächlich gelingt, eine umfassende Reform oder umfassende Reformen auf den Weg zu bringen, um den Sozialstaat insgesamt zukunftssicher zu machen.
Frau Tutt, ist Schwarz-Rot vielleicht wirklich die richtige Koalition oder läuft es doch Gefahr, dass wir auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie rauskommen?
Naja, das deutsche politische System ist schon sehr auf Ausgleich aus. Und insofern, wenn dann zwei ehemalige Volksparteien, die auch eher ältere Wählerinnen und Wähler haben, zusammenkommen, muss man ein Fragezeichen setzen. Aber ich glaube, die Dimension ist den Regierenden bewusst. Also wir sind in einer womöglich noch schwierigeren Lage als zur Agenda 2010, zu Beginn der Nullerjahre, weil wir nicht nur die Sozialsysteme renovieren und umbauen müssen, sondern wir sind auch wirtschaftlich, was unsere Wachstumskraft angeht, an einem Punkt, wo wir echt nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig sind. Und dafür müssen dann halt die Regierenden auch an die Subventionen ran. Man muss die Lohnnebenkosten im Griff halten und man muss halt auch solche Dinge vermitteln wie, wir leben wesentlich länger, also können wir einen Teil dessen, was wir länger leben, auch länger arbeiten. Das müssen wir tun. Und solche Themen müssen wir ansprechen.
Agenda 2010, sagen wir mal 2.0. Herr Scholle, wie stehen Sie dazu?
Ja, wenn sie sich auf den Sozialstaat bezieht und halt die gleichen Effekte erzielen soll wie die erste Agenda, was man ja erstmal bei der sprachlichen Anknüpfung vermuten könnte, also dass die Sozialsysteme vor allem aufweichen, dann darüber hinaus Druck auf die unteren Lohnsegmente weiter ausführen, was das Lohnwachstum vor allem da schwächen würde. Also das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fokus, den es geben sollte, um halt dann wieder Exportweltmeister zu werden oder den Status zu halten oder ganz große Exportüberschüsse zu haben. Das geht jetzt ein bisschen ab vom Sozialstaatsthema, aber aus meiner Sicht ist das überhaupt ein überholtes Wirtschaftsmodell für Deutschland, weil das natürlich ganz viele Probleme mit sich bringt im europäischen Rahmen, halt, wenn man ganz hohe Exportüberschüsse hat. Aber auch natürlich hat sich die globale Lage einfach verändert. Die deutschen Autokonzerne sind nicht mehr so wettbewerbsfähig, weil sie die Wende verpasst haben. Der globale Handel ist durch Trumps Zölle etwas strukturell geschwächt. Und jetzt quasi alles darauf zu setzen, wieder Exporte so doll hochzufahren, da würde ich eher ein Fragezeichen dran setzen. Und viel
das
mehr.
Ich habe noch nicht gesagt, ich habe Wachstum im Blick. Wachstum kann man ja unterschiedlich verschieden erreichen.
Aber das ist ja auch das, was der Kanzler eigentlich sagt. So wie unsere Wirtschaft im Moment ist, können wir uns diesen Sozialstaat nicht leisten. Das würde ja schon die Hoffnung einschließen, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, dann können wir uns den Sozialstaat weiterhin doch leisten. Dann kann eben doch alles bleiben, wie es ist.
Wir werden Wirtschaftswachstum brauchen, aber auch dann müssen wir den Sozialstaat umbauen.
Warum?
Weil unsere Bevölkerung wesentlich älter wird, weil viele Dinge, ich habe es versucht im Gesundheitswesen anschaulich zu machen, falsch laufen. Also das Geld auch einfach fließt, ohne dass wir die Ergebnisse dafür kriegen. Wir müssen ganz viel modernisieren und das bedeutet nicht schlechter, sondern moderner und anders.
Und hoffentlich auch besser.
Da gibt es viel Potenzial. Das müsste die Politik auch wirklich in den Ring gehen und dafür argumentieren.
Es soll ein Herbst der Reformen kommen und vermutlich, haben wir jetzt schon gesagt, werden nicht alle mit diesen Reformen und mit den Diskussionen um Reformen gleichermaßen glücklich sein. Wenn sich jetzt einige Gruppen vor den Kopf gestoßen fühlen, also zum Beispiel, wenn die Linke sagt, die Bundesregierung führe einen Krieg gegen die Schwächsten dieser Gesellschaft, wenn diese Botschaft bei den Menschen auch so ankommt, wenn mehr Menschen das Gefühl haben, sie kommen da irgendwie unter die Räder, was passiert denn dann, wenn wir die Diskussion auch nicht eingefangen kriegen? Frau Tutt, was drohen uns dann so Zustände wie in Frankreich zum Beispiel, wo die Leute ja wirklich auf die Straße gehen und protestieren und auch das Land teilweise lahmlegen?
Das hatten wir so ja noch nie. Erstens mal, weil wir andere Gewerkschaften haben. Die haben einerseits mehr mitzureden, andererseits müssen sie da nicht so oft auf die Straße. Aber natürlich gibt es ein großes Potenzial der Unruhe. Also ich meine, Inflation ist was den Leuten Angst macht. Wohnen ist ein Thema, was sich in Ballungszentren viele nicht mehr leisten können. Ja, also wir haben zu lange nicht reformiert. Das ist aber kein Argument, es nicht zu tun. Also das bedeutet jetzt eben volle Kraft rein, volle Argumentation rein. Ich glaube schon noch an die Vernunft und an Überzeugungskraft von Argumenten.
Wie wichtig ist vor diesem Hintergrund auch dieses Stichwort Gerechtigkeit, Herr Peichel? Also, dass die Leute zumindest das Gefühl haben, es geht bei der Reform des Sozialstaats einigermaßen gerecht zu.
Naja, Sie haben es eben schon angesprochen, es ist ein Gefühl, was gerecht ist und jeder hat da natürlich andere Vorstellungen.
Aber das gehört deswegen, ja, zur Politik irgendwie dazu, es geht auch um Emotionen, Sie können nicht nur mit Zahlen in so eine Diskussion gehen, oder?
Natürlich nicht und deswegen ist die Frage, was jemand gerecht empfindet und was vielleicht auch die Politik oder dann die Regierung als gerecht verkauft, sage ich mal, ist immer noch, sind zwei unterschiedliche Dinge und die Frage ist in der Tat, wie schafft man es, ein Gesamtpaket an Reformen auf den Weg zu bringen, wo möglichst viele Menschen mitgenommen werden. Und das ist natürlich nicht einfach, weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt und dann auch immer wieder bei vielen einzelnen Stellen oder einzelnen Punkten geschrien werden kann und sagen, hier, das sind die Verlierer und das ist ungerecht. Aber man muss das wirklich so ein Gesamtpaket sehen und das auch entsprechend gut verkaufen. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir in den letzten 5 Jahren mit Beginn der Pandemie so ein bisschen so eine Vollkasko-Mentalität in der Politik für die Bürgerinnen und Bürger etabliert haben, dass wir versucht haben, möglichst alle Schocks wegzuhalten und abzufedern. Und gerade in der Pandemie wurden sehr viele Leistungen verteilt an Menschen, die es nicht brauchten, nur damit es möglichst keine Verlierer gibt. Und also das ist jetzt natürlich schwierig, davon wegzukommen.
Ja, ja. Wenn wir beim großen Thema Generationengerechtigkeit sind, ich glaube, das lässt sich nicht so fassen, aber es lässt sich doch vergleichen im Kleineren. Da sind doch Großeltern, Eltern und Kinder auch daran interessiert, dass es der nächsten Generation gut geht und dass man einen Ausgleich schafft und dass man sich stützt und unterstützt, jeweils in der Lebenslage. Ich glaube, man kann auch dann in einer Gesellschaft dafür argumentieren, dass für die Jungen noch was übrig bleiben muss, dass aber für die, die ganz am Ende ihres Lebens sind und auf Hilfe angewiesen sind, auch was da sein muss. Und deshalb müssen wir halt aufhören, mit der Gießkanne unterwegs zu sein und einfach uns darauf wieder fokussieren, wer braucht etwas und wie bekommen wir das am besten dorthin.
Da würde ich die komplette Gegenposition einnehmen und sogar sagen, wir brauchen die Gießkanne. Und ähnlich wie in der Corona-Pandemie, ja, Herr Peichler hat es gerade als Negativbeispiel gebracht, aber da brauchen wir etwas, was die große Mehrheit mitnimmt und halt ihre Ängste dann abmildert, indem es halt dann nicht darum geht, welche einzelnen Gruppen können wir schlechter stellen. Die Rentner, die Arbeitslosen, die Leute im Krankenhaus oder wen auch immer, sondern halt nicht Gruppen gegeneinander ausspielen, sondern halt die große Mehrheit durch Entlastungen, was natürlich auch für die Konjunktur sehr gut wäre, halt voranbringen. Das geht halt nicht zum Nulltarif, da muss halt irgendwo Geld für herkommen. Das wird jetzt gerade woanders ausgegeben, aber das könnte man natürlich, wenn es den politischen Willen gäbe, anders machen. Und nur damit bin ich der Auffassung, könnte man auch über die AfD ein bisschen sozusagen den Wind aus den Segeln nehmen, weil gerade heute, wo wir sprechen, ist im Schnitt aller Umfragen die AfD vor der CDU, was natürlich jetzt dann besonders ernst wird. Vor allem, wenn jetzt ein unsozialer Herbst der Reformen kommt, dann wäre meine These, bekommt die AfD nochmal ganz schnell 5% mehr von der CDU, weil die Zukunftsängste durch diesen Herbst der Reform noch weiter zunehmen werden.
Aber das ist ja schon die Frage, also wovon profitiert die AfD mehr? Vom Reformstau? Also von dem Gefühl, dass die Leute haben, dass einfach gar nichts vorangeht und immer nur die Kosten steigen und die Leistungen gekürzt werden? Oder profitiert sie davon, wenn es harte Reformen gibt, unter denen dann eben auch manche Menschen leiden?
Es kommt total auf die Reform an, wäre meine These, ob halt die dann sozial sind oder unsozial sind und halt für mehr Geld auf dem Konto sorgen oder für weniger Geld auf dem Konto sorgen. Das ist natürlich nicht allentscheidend, aber das ist auf jeden Fall ein relevanter Faktor aus meiner Sicht.
Ich gebe die Frage mal in die Runde. Was denken Sie?
Ich meine, Argumentation haben Sie vorher vielleicht durchgehört, ist, dass wir zu lange nicht reformiert haben und dass es uns jetzt deshalb beutelt. Das heißt, keine Aufforderung zu verharren, weil dann wird es schwieriger und schlimmer.
Genau, also ich glaube auch, man wird merken, dass es so dauerhaft nicht weitergehen kann, gerade im Bereich Rente und Gesundheit, und dass Reformen notwendig sind. Was aber meines Erachtens fehlt, ist eine klare und gute politische Kommunikation, wo die ganzen Probleme sind und was dann jetzt auch entsprechend Lösungen sind. Und ich glaube, wenn man eben weitermacht wie bisher, das wird eher den Rändern helfen, als wenn man eine sinnvolle Reform macht. Man kann natürlich auch viele falsche Dinge machen und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Ränder gestärkt werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man die richtigen Dinge tut und vor allem das auch entsprechend gut kommuniziert.
Wie wichtig sind denn da eben unter dem Stichwort Gerechtigkeit nochmal, dass man eben nicht nur über die Bürgergeldempfänger redet, sondern, wie es Herr Scholle ja auch schon angesprochen hat, über Menschen mit sehr viel Geld. Also eine Diskussion um die Erbschaftssteuer zum Beispiel führt, eine Diskussion um die Vermögensverteilung in Deutschland. Ist denn da gerade ein bisschen auch Bewegung drin oder würden Sie sagen, diese Diskussion will im Moment die CDU auf keinen Fall führen?
Also ich glaube, in der Union ist sozusagen das Interesse an einer Steuererhöhungsdiskussion nicht sehr groß. Gleichwohl wäre es natürlich wichtig, über bestimmte Dinge zu sprechen und vor allem bei der Erbschaftssteuer, wenn man sich zum einen die verschiedenen Ausnahmen anschaut, aber vor allem dann diese Regelung dieser Stundung oder Erlass der Steuerschuld bei sehr großen Erbschaften wegen sogenannter Bedürftigkeit, kann man sich sehr schnell eine Gerechtigkeitsfrage stellen. Wenn jemand mehr als 26 Millionen erbt und dann soll er bedürftig sein, weil er die Steuerschuld nicht zahlen kann, das kann man in der Tat hinterfragen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen und Ausnahmen. Wir haben auch bei der Einkommenssteuer an der einen oder anderen Stelle Ausnahmen für bestimmte Vermögenszuwächse, bei Immobilien zum Beispiel. Und da sollte man rangehen und das in der Tat sozusagen diese Ausnahmen abschaffen. Dann macht man das System insgesamt auch effizienter und für viele Menschen wahrscheinlich auch gerechter.
Ich glaube, da landen wir dann auch früher oder später, wenn wir bei der Finanzierung von Sozialstaatsreformen sind und einem Übergang. Und es gibt auch viele Subventionen, die man mal in Frage stellen könnte, die dann auch eher denen helfen, die unterstützen, die auch schon einiges haben und die nicht immer in die richtige Richtung gehen. Also zum Beispiel auch umweltschädliche Subventionen.
Der Herbst der Reform wird vielleicht all diese Fragen auch nochmal hochspülen. Die Frage ist, ob dieser Herbst der Reform und das Jahr der Reform dann eben auch dazu führt, dass sich tatsächlich was verändert. Ist ein bisschen blöd, am Ende der Sendung so fast dystopisch nochmal zu fragen, was passiert denn, wenn nichts passiert? Also wer zahlt den Preis, wenn wir alles so lassen, wie es ist und eben keine Reformen kommen? Zahlen wir den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Zahlen wir den mit zunehmender Instabilität des politischen Systems? Also was kommt dann?
Leider muss ich auch in diese dystopische Richtung tendieren, weil wenn es so bleibt, dann wird sich die Koalition nicht einigen, die Haushaltslücke für 27 zu schließen, dann wird vielleicht die Koalition aufbrechen und dann gewinnt die AfD nochmal weiter. Und dann haben wir eine ganz andere Mehrheitssituation, die natürlich noch viel schlechter für einzelne Teilgruppen sein könnte, aber natürlich auch für die Gesamtgesellschaft, dass die AfD dann, weil die haben ja auch ein neoliberales Steuerkonzept, die Steuern für die große Mehrheit erhöht und für die Reichsten senken. Also dann werden die Probleme in der Regierung nochmal potenziert. Umso wichtiger wäre es, dass es halt einen guten Kompromiss gibt, der halt die große Mehrheit besser stellt finanziell. Aber der ist, glaube ich, umso schwieriger zu schaffen.
Und auch mit Blick jetzt auf unsere persönliche ökonomische Situation, also wenn nichts passiert, was heißt das für meine Beiträge? Worauf, Herr Peichel, muss ich mich dann einstellen, wenn alles so bleibt, wie es ist und die großen Reformen eben ausbleiben?
Also was passieren wird, ist, wenn wir jetzt bei der Rentenversicherung nichts machen, dann im Moment haben wir einen Bundeszuschuss schon in die Rente von über 100 Milliarden Euro. Also im Bundeshaushalt, der wird in den nächsten 20 Jahren auf 250 bis 300 Milliarden ansteigen müssen, wenn es keinerlei Änderungen an irgendeiner Stelle gibt. Und jetzt kann man überlegen, finanziert man das lieber aus den Gesamtsteuereinnahmen oder aus Beiträgen oder passt man dann doch bei der Rentenformel etwas an oder arbeiten die Menschen länger. Aber wenn wir 200 Milliarden zusätzlich finanzieren müssten, bei einem Bundeshaushalt von aktuell 500 Milliarden, dann stellt sich die Frage, an welcher Stelle muss man dann richtig kürzen? Und das könnte dann sehr hässlich werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man jetzt auch an dieser, insbesondere an dieser Stelle, weil das die größten Kostenblöcke sind, Rente und Gesundheit, anfängt, die Stellschrauben zu drehen und Reformen einzuleiten.
Wir haben diskutiert über Reform des Sozialstaats. Was können wir uns noch leisten? Und mitdiskutiert haben Professor Dr. Andreas Peichel vom IFO-Institut, Lukas Scholle vom Surplus-Magazin und Cordula Tutt von der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.